SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Radio SRF. Corona-Todesfall am Universitätsspital Lausanne. Die Fakten, der Stand der Forschung und der Appell der Zürcher Gesundheitsdirektion.
Personen ab 65 Jahren und Personen, die insbesondere folgende Erkrankungen aufweisen, also Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Atemwegserkrankungen, Erkrankungen, Therapien, die das Immunsystem schwächen, Krebs. Diese bitten wir im Moment nicht an Veranstaltungen teilzunehmen.
Sagt die Zürcher Gesundheitsdirektion. Unser Schwerpunkt zur Corona-Epidemie gleich. Edward Snowden und Christoph Miley. Solche Whistleblower sollen in der Schweiz nicht besser geschützt werden.
Das ist total frustrierend, dass links und rechts dermaßen auf ihre Anforderungen beharren, dass wir jetzt dastehen und den Whistleblowern keinen angemessenen Schutz bieten können,
sagt Judith Belesch von den Grünliberalen. Und Green Banking. Banken versprechen Nachhaltigkeit. Ist das wirklich möglich oder ist eher geschicktes Marketing? Unser Tagesgespräch mit dem Chef Nachhaltigkeit bei der UBS und dem Chef der Alternativen Bank hier um 13 Uhr. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Es war nur eine Frage der Zeit, bis es in der Schweiz wegen des Coronavirus zu einem ersten Todesfall kommt. Dieser Fall ist nun heute in der Watt eingetroffen, wie die dortigen Behörden bestätigen. Westschweiz-Korrespondentin Barbara Kolpi mit den Einzelheiten.
Bei der verstorbenen Patientin handelt es sich um eine 74-jährige Frau. Die Frau sei seit vorgestern im Lausanner Universitätsspital Schüff hospitalisiert gewesen und in der Nacht auf heute gestorben. Das teilt die Waadtländer Polizei mit und schreibt weiter, es habe sich um eine sogenannte Risikopatientin gehandelt, da die Frau unter einer chronischen Krankheit gelitten habe. Wo und unter welchen Umständen sich die Frau angesteckt hatte, ist bis jetzt nicht bekannt. Die Behörden wollen heute Nachmittag an einer Medienkonferenz weitere Informationen geben. Am Mittwoch wurde bekannt, dass in der Watt das Coronavirus erstmals auf Kantonsgebiet von Mensch zu Mensch übertragen wurde. Bis jetzt waren 7 Personen bekannt in der Watt, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten. 4 davon wurden im Spital behandelt. Eine ist nun gestorben. Der Bundesrat hat gestern die Empfehlungen in der Schweiz erweitert im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Neu dazugekommen ist die Anweisung, Abstand zu halten. Ziel ist so vor allem, die besonders gefährdeten älteren Menschen vor einer Ansteckung zu schützen.
Aus Lausanne, Barbara Kolpi. Nach diesem ersten Todesfall in der Schweiz stellen sich neue Fragen. Daniel Theiss von der Wissenschaftsredaktion. Im Fall der verstorbenen Frau wissen wir nur, dass sie eine chronische Krankheit hatte. Welche wissen wir nicht? Gleichzeitig ist zu lesen, dass Menschen mit Diabetes und Herz-Kreislauf-Krankheiten besonders gefährdet sind. Wieso ist das so?
Das Coronavirus, das befällt die Atemwege und kann so auch Lungenentzündungen verursachen. Das ist der Hauptgrund. Wenn die Lunge dann eben nicht mehr richtig arbeitet, dann wird man kurzatmig, man muss schneller schnaufen und deshalb muss dann auch das Herz mehr arbeiten. Herz und Lunge, die hängen eben immer eng zusammen, das ist ein enges Zusammenspiel. Wer also schon Herz-Kreislauf-Probleme hat, der hat mit Covid-19, also mit Corona, eine starke Zusatzbelastung, die dann zu viel sein kann.
Wie sieht es denn aus mit Asthmatikern oder Menschen, die sich einer Chemotherapie unterziehen, sind auch die stärker gefährdet?
Ja, wichtig ist da zu betonen, dass die vorher erwähnten Krankheiten, die Leute, die sowas haben, die haben nicht ein höheres Risiko, sich anzustecken. Aber es heisst, es ist eben gefährlicher, wenn man sich ansteckt. Und genauso ist es auch bei Asthma. Das gilt nicht als Risiko, eher um sich anzustecken. Aber man sollte schauen, dass man es nicht bekommt, das Coronavirus, ebenso wie man auch schauen sollte, dass man die Grippe nicht bekommt. Und bei Personen mit Chemotherapien, die haben fast immer ein deutlich geschwächtes Immunsystem, das kann natürlich auch ein Risiko sein.
Zu reden geben heute 2 Medikamente, auf die die Medizin Hoffnung setzt. Einerseits ein Roche-Medikament gegen Arthritis, andererseits eines aus den USA gegen Ebola. Wie wirken denn diese beiden Medikamente?
Das ist sehr unterschiedlich. Das Roche-Medikament etwa, das soll die Entzündungen in der Lunge eindämmen. Da spielt Interleukin 6 eine wichtige Rolle. Das ist ein Protein im Körper, das eben solche Entzündungsreaktionen noch schlimmer machen kann. Das Medikament soll hier eingreifen und das unter Kontrolle behalten. Beim Ebola-Medikament, das Sie angesprochen haben, das wirkt anders. Das ist ein sogenanntes Virostatikum, das greift direkt dort ein bei den Viren, wo sie sich vermehren und soll die Virusvermehrung unter Kontrolle halten. Wichtig ist zu sagen, es ist noch kein Medikament klar erwiesen, dass es wirklich wirkt. Es muss jetzt seriös abgeklärt werden, das braucht seine Zeit. Tests sind am Laufen, aber man muss schauen, dass man sein Geld nicht in ein unwirksames Mittel verschwendet am Schluss.
Danke für die Informationen aus der Wissenschaftsredaktion, Daniel Theiss. Fragen Sie sich auch schon, soll ich am Wochenende ans Konzert oder ins Kino oder tanzen? Bund und Kantone haben gestern neue Empfehlungen herausgegeben. Bei Veranstaltungen, an denen weniger als 150 Personen teilnehmen, muss nicht der zuständige Kanton konsultiert werden. Bei solchen mit mehr als 150 hingegen schon. Besitzer von Clubs sind auch mit den neuesten Empfehlungen nicht glücklich. Denn noch immer fehle eine schweizweite Regelung. Inlandredaktorin Andrea Jacki.
Zürich ist eine der größten Ausgehmeilen der Schweiz. Und hier ändern die neuen Empfehlungen nichts, sagt Marcel Odermatt, Sprecher der kantonalen Gesundheitsdirektion. Veranstaltungen unter 1'000 Personen dürften weiterhin ohne Bewilligung durchgeführt werden.
Wir haben schlicht und einfach zu viele Veranstaltungen in diesem Bereich. Und deshalb ist es für uns unmöglich, hier Bewilligungen auszustellen.
Die Zürcher Gesundheitsbehörden appellieren an die Eigenverantwortung der Veranstalter. Diese sollen abwägen, ob sie ihren Anlass wirklich durchführen wollen. Der Kanton Bern hingegen hat bereits seit letztem Freitag strengere Regeln. Die Veranstalter müssen für alle Anlässe mit den Behörden Risikoeinschätzungen machen. In der Schweiz gibt es also auch nach den Empfehlungen von Bundesrat und Kantonen von gestern unterschiedliche Handhabungen. Diesen Flickenteppich bemängelt Max Reichen, Vorstandsmitglied der Schweizerischen Bar- und Clubkommissionen. So bestehe das Risiko eines noch größeren Ausgehtourismus.
Zum Beispiel die Leute im Kanton Schwyz werden dann einfach auf Zürich in den Ausgang gehen. Ob diese erhöhte Mobilität der Jungen wirklich gut ist, können wir nicht abschließend beurteilen. Wir haben aber die Meinung, dass man die Mobilität etwas einschränken sollte, dass die Leute in ihrem gewohnten Lebensraum bleiben sollten, um eine Ausbreitung möglichst zu verhindern.
Denn die Jungen gehören zwar selber nicht zur Corona-Risikogruppe, sie könnten aber andere anstecken, zum Beispiel die Großmutter oder den chronisch kranken Kollegen, der an Asthma oder an Diabetes leidet. Und an diese Menschen haben die Gesundheitsbehörden auch eine Bitte. Sie sollen besser vorläufig keine Veranstaltungen besuchen.
Andrea Jacki. Zur Nachrichtenübersicht mit Annik Wangler. Und auch hier geht es zuerst ums Coronavirus und die Fußball-Amateurligen in der Schweiz.
Diese dürfen grundsätzlich wieder spielen. Der Spielbetrieb der Schweizer Amateurfußballligen könne bis auf Weiteres wieder aufgenommen werden, schreibt der Schweizerische Fußballverband in einer Mitteilung. Am Freitag hatte er den Spielbetrieb aller Ligen abgesagt. Der Fußballverband schreibt nun aber auch, dass die Clubs sich bei den kantonalen Behörden informieren sollen, ob es nicht doch Beschränkungen gibt, unabhängig von der erwarteten Besucherzahl beim Spiel. Die Erstligarunde von diesem Wochenende bleibe zudem so oder so verschoben. Und für die Fußball-Super League und die Challenge League gilt die Spielbetriebspause nach wie vor. Mögliche Kriegsverbrechen in Afghanistan dürfen untersucht werden. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat es der Anklage erlaubt, solche Ermittlungen gegen die Kriegsparteien im Land zu führen. Chefanklägerin Fatou Bensouda hatte dies beantragt. Ziele der Untersuchungen sind die Taliban, die afghanische Regierungsarmee und auch Personal der US-Streitkräfte. Es geht um mögliche Kriegsverbrechen ab dem Jahr 2003. Die Türkei verlagert 1'000 zusätzliche Polizisten an die Grenze zu Griechenland. Das kündigte das türkische Innenministerium an. Die Polizisten sollen demnach entlang eines Grenzflusses sicherstellen, dass die Flüchtlinge, welche die Grenze zu Griechenland überqueren wollen, nicht von den griechischen Behörden wieder zurück in die Türkei gedrängt werden. An der türkisch-griechischen Grenze haben sich mehr als 10'000 Migrantinnen und Migranten versammelt, um von dort nach Westeuropa zu gelangen. Dies nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Wochenende erklärt hatte, die Grenze zur EU sei offen für Migrantinnen und Flüchtlinge. Die Schweizer Heilmittelbehörde Swissmedic hat 2019 über 7.700 illegale Arzneimittelimporte sichergestellt. Dies seien doppelt so viele wie im Vorjahr, teilt die Behörde mit bei gleichbleibenden Importzahlen. Zugenommen habe die Anzahl Beschlagnahmungen von illegalen Importen wegen eines neuen vereinfachten Verfahrens und mehr Kontrollen im Postverkehr von Swissmedic und der eidgenössischen Zollverwaltung. Deshalb könne die Anzahl der Beschlagnahmungen auch nicht mit den Vorjahren direkt verglichen werden. Am meisten illegale Arzneimittelimporte kamen aus Indien, knapp 43%. Bei gut 91% der beschlagnahmten Sendungen handelt es sich um Erektionsförderer. Eine 13. AHV-Rente sowie der 13. Monatslohn. Dies ist das Ziel einer eidgenössischen Volksinitiative, die verschiedene Gewerkschaften nun offiziell lanciert haben. Ziel der Initiative ist, dass AHV-Bezügerinnen und Bezüger einen jährlichen Zuschlag erhalten. Zwischen Straßburg und Paris ist ein TGV teilweise entgleist. Die Lokomotive und die ersten vier Wagen rutschten aus dem Gleis, das teilte die staatliche Bahngesellschaft SNCF mit. 22 Personen seien verletzt, eine davon schwer, teilte die Präfektur Bas-Rhin mit. Bei den Schwerverletzten handelte es sich um den Lokführer. Er sei mit dem Helikopter in ein Spital gebracht worden, berichten französische Medien. Zur Unfallursache erklärte die Bahngesellschaft, die Böschung unter dem Bahndamm habe nachgegeben. Laut SNCF gibt es einige Verspätungen, der TGV-Betrieb ist aber nicht unterbrochen. Das Wetter. Es ist bewölkt und immer wieder nass. Die Schneefallgrenze steigt vorübergehend auf 2000 Meter. Im Süden liegt sie bei 700 Meter. In den Alpen weht starker Föhn. Auch im Flachland gibt es am Abend und vor allem in der Nacht auf Freitag Sturmböen. Morgen ist es nur noch stellenweise nass. Im Süden ist es zeitweise sonnig. Die Temperatur erreicht 7 bis 10 Grad. In den Föhntälern gibt es heute bis 13 Grad.
Vor Bundesgericht landen jedes Jahr etwa 8'000 Fälle. Zu viel in den Augen des höchsten Schweizer Richtergremiums. Darum steht seit Jahren die Forderung im Raum, es müssen weniger Fälle werden. Nur wie? Um diese Frage hat sich die Politik jetzt 7 Jahre lang gekümmert und darüber gefeilscht. Das Ergebnis heute?
Ainsi décidé, l'objet est liquidé.
Es liegen keine anderen Anträge vor, so beschlossen. Das Geschäft ist hiermit erledigt.
Es gibt keine Lösung. Das Gesetz wurde endgültig aus der Traktandenliste gestrichen. Kurdin Vinzenz im Bundeshaus, was ist denn da geschehen?
Ganz einfach, es gab am Ende einfach keinen Kompromiss, den eine Mehrheit unterstützt hätte. Es wurde so lange am Gesetz herumgeflickt, bis gar niemand mehr zufrieden war. Das Bundesgericht nicht, das fand, so bringt es uns keine Entlastung. Und auch dem Bürger auf der Suche nach Recht bringe es keine Verbesserung, fand das Parlament.
Was bräuchte es denn, damit nicht so viele Fälle vor Bundesgericht landen?
Damit weniger Gerichtsfälle in Lausanne landen, müssen sie Grenzen ziehen. Ein Beispiel sind finanzielle Grenzen, also ab wie viel Geld ist ein Streit bundesgerichtswürdig. Hier stand im gescheiterten Gesetz zum Beispiel mal die Grenze von 5'000 Franken zur Diskussion. Für einen einfachen Bürger könnten aber auch schon 1'000 Franken ein Problem sein, hieß es dann. Darum fand eine Mehrheit aus Linken und SVP in der Beratung, 500 Franken müsse die Limite sein. Das Beispiel zeigt, was gut sein kann für den Gebüßten, ist nicht so gut für die Arbeitsbelastung der Lausanner Richter. Eine andere Möglichkeit der Einschränkung ist, sie sagen, das Bundesgericht soll nur wichtige, juristisch bedeutende Fälle behandeln. Nur das zu definieren ist eben nicht so einfach. Es besteht die Gefahr, dass gewisse wichtige Fragen durch die Maschen fallen. Dagegen sollten im Gesetz Auffangnetze gespannt werden. Und in diesen Netzen hat sich die Politik diesmal dann endgültig verstrickt. Kurzum, der Grundkonflikt ist immer Arbeitsbelastung der Richter versus möglichst viel Rechtsschutz für die Bürger. Da ist Kompromisse finden halt schwierig.
Gut, dann ist aber die naheliegendste Frage, warum stellt man nicht einfach mehr Richterinnen und Richter ein?
Das wäre eine Möglichkeit, ist auch gar nicht so abwegig von den Zahlen her gesehen. 38 Vollzeitstellen hat das Bundesgericht heute und hatte es auch schon 10 Jahre früher. Im selben Zeitraum ist die Bevölkerung in der Schweiz gewachsen, um fast 900'000 Menschen. Da könnte man schon argumentieren, dass die eine oder andere Stelle mehr gerechtfertigt wäre. Aus Sicht des Bundesgerichts gibt es aber noch ein anderes Problem und das ist mehr die Verteilung der Fälle. Es gibt immer mehr zu tun im Strafrecht. Diese Fälle nehmen überproportional überproportional zu. Darum wird sich das Bundesgericht umorganisieren müssen. Da werde jetzt eine Arbeitsgruppe eingesetzt, hat uns der Bundesgerichtspräsident Anfang Woche bestätigt. Und das Parlament will zudem trotz allem nochmals einen neuen Anlauf versuchen, einfach nur wirklich die unumstrittenen Teile aus dem jetzt gescheiterten Gesetz herauslösen und nur die beschließen.
Danke für die Informationen aus dem Bundeshaus, Kurdin Vinzenz. Rendezvous, es ist 1:15. Edward Snowden, der wohl berühmteste Whistleblower, machte sich mit seinen Enthüllungen zum Staatsfeind der USA. Der Nationalrat will schon harmlosere Whistleblower in der Schweiz nicht schützen. Thailands düstere Seite. Im Süden wehrt sich die muslimische Minderheit für ihre Identität. Die Reportage im Rendezvous. Und Ernst Stocker, Zürcher Finanzdirektor, SVP. Zur SVP-Begrenzungsinitiative sagt er:
Ich trage die Haltung der Zürcher Regierung mit und diese lehnt die Initiative ab.
Ein Porträt des Mannes, der eine der mächtigsten Regierungsratskonferenzen präsidiert. Wissen, was wichtig ist, das ist Ihr Rendezvous. Wer öffentlich macht, dass in seinem Betrieb unsauber geschäftet wird, dass es zu Unregelmäßigkeiten kommt, der ist ein Whistleblower. Whistleblower machen sich damit keine Freunde, riskieren, den Job zu verlieren. Whistleblower sollen deshalb besser geschützt werden. Seit Jahren ringt das Parlament um eine Gesetzesänderung, doch heute Morgen hat der Nationalrat diese definitiv versenkt. Whistleblower werden in der Schweiz bis auf Weiteres nicht besser geschützt. Aus dem Bundeshaus Oliver Washington.
Was machen, wenn ein Scherbenhaufen droht? Erstens Klartext sprechen, sagte sich Bundesrätin Karin Keller-Sutter.
Wenn Sie der Mehrheit Ihrer Kommission folgen und diese Vorlage ablehnen, dann bleibt die Rechtslage bis auf Weiteres unsicher. Der Bundesrat und auch der Ständerat sind überzeugt, dass die Vorlage, die heute auf dem Tisch liegt, eine Verbesserung der Situation bringen würde.
Und zweitens drohen.
Ich sehe nicht, wie die Vorlage bei all den bestehenden Randbedingungen inhaltlich oder in Bezug auf die Komplexität noch verbessert werden könnte. Eine andere oder eine bessere Vorlage kann ich Ihnen deshalb nicht in Aussicht stellen.
Diese Vorlage oder nichts, das war die Botschaft der Justizministerin. Trotzdem versenkte die grosse Mehrheit des Rates die Vorlage definitiv. Zur Enttäuschung von CVP-Nationalrat Matthias Bregi.
Ich habe irgendwie das Gefühl, man hat sowohl links wie rechts nicht wirklich eine Lösung gewollt. Aber ich bin genauso überzeugt, beim nächsten Whistleblower-Fall werden wieder alle schreien, wir brauchen eine Regelung, es wird wieder Vorstöße geben und wir werden schlussendlich wieder mit einer Vorlage konfrontiert sein und die wird nicht weit weg von der sein, die wir heute beraten haben.
Die Ratslinke war gegen die Vorlage, weil sie ihnen zu wenig weit ging, wie die grüne Nationalrätin Florence Prinzikofer betont.
Für uns Grüne ist es wichtig, dass der Kündigungsschutz berücksichtigt wird in der Vorlage. Und das ist jetzt bei dieser Teilrevision nicht der Fall. Deshalb haben wir für Nicht-Eintreten votiert.
Andere sagen, dass ein solch besserer Kündigungsschutz gar nicht notwendig sei, weil das bereits im Arbeitsrecht geregelt sei. Die bisherige Vorlage beschrieb denn auch vor allem einen Prozess, wie sich ein Whistleblower verhalten muss, wenn er in einem Unternehmen auf Probleme stößt. Er hätte diese zuerst intern und dann bei den Behörden ansprechen müssen, hieß es im Gesetzesvorschlag. Erst dann hätte er an die Öffentlichkeit gehen können. Die FDP unterstützt zwar dieses Vorgehen, gleichwohl sei diese Vorlage viel zu kompliziert gewesen, betont Christa Markwalder.
Für die Whistleblower selbst und für potenzielle Whistleblower wäre es ohne Anwalt fast nicht möglich, wirklich sicher zu sein, dass man sich rechtlich korrekt verhält mit dem Vorschlag, der jetzt versenkt wurde.
Und für die SVP ging die Vorlage schlicht zu weit. Da hatte diese keine Chance. Von einem Armutszeugnis für die Schweiz spricht deshalb auch Transparency International. Tatsächlich beschäftigte sich das Parlament 6 Jahre mit der Materie, ohne Erfolg. Judith Belesch von den Grünliberalen glaubte auch nicht, dass ein erneuter Anlauf bessere Chancen hätte.
Wir hätten jetzt die Chance gehabt, den Whistleblowern einen angemessenen Weg aufzuzeigen, wie sie sich schützen können, wie wir auch für Arbeitgeber Rechtssicherheit schaffen, wenn tatsächlich Missstände bestehen. Und letztlich stehen wir da mit einem Scherbenhaufen und Whistleblower sind der Willkür der Gerichte weiterhin ausgeliefert.
So bleibt bis auf Weiteres gesetzlich nicht geregelt, wie sich ein Whistleblower verhalten soll.
Ernst Stocker. Der SVP-Regierungsrat ist ein mächtiger Mann. Nicht nur, weil er der Finanzdirektor des Kantons Zürich ist, sondern weil er neu eine der mächtigsten Regierungsratskonferenzen präsidiert, die Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Direktoren. Schon wieder ein Zürcher, mögen sich jetzt einige fragen. Doch Inlandredaktor Gaudenz Wacker findet, Ernst Stocker entspreche gar nicht dem Klischee des arroganten Zürchers.
In den Präsidien der zwei größten Parteien, SVP und SP, vielleicht bald schon Zürcher. Der nächste Grünen-Präsident fast sicher ein Zürcher. Die Fraktionschefs von FDP und Grünliberalen ein Zürcher und eine Zürcherin. Und nun also auch an der Spitze der Finanzdirektorenkonferenz FDK ein Zürcher. Hat da irgendwer was von Zürcher Dominanz gesagt? Der neue FDK-Präsident Ernst Stocker selber jedenfalls nicht.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man Zürich nicht vergisst. Nein, Spaß beiseite.
Stocker nimmt die Zürich-Kontroverse also sportlich, mit einem treffen Spruch. Dabei steckt im Spaß auch Ernst. Zürich hat das größte Budget aller Kantone. Doch das FDK-Präsidium war seit 50 Jahren nicht mehr in Zürcher Hand. Dass die Finanzdirektoren nun just Stocker wählten, hat Gründe. Zum einen war ohnehin ein Kanton an der Reihe, der in den nationalen Finanzausgleich einzahlt und nicht daraus Geld bezieht. Vor allem aber Ernst Stocker, der frühere Landwirt, sei so ungefähr der Letzte, der Anti-Zürich-Reflexe auslösen könne. Das sagen viele. Etwa die Basler SP-Ständerätin und frühere Finanzdirektorin Eva Herzog, die Stocker von ihrer Tätigkeit in der FDK gut kennt.
Ernst Stocker ist Bauer, wirkt wie ein Bauer im besten Sinn. Er erfüllt dieses ja auch oft negative Bild des arroganten Zürchers, das viele haben. Das erfüllt er nicht. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Teil, dass man ihn mit Überzeugung gewählt hat für diese Position.
Als gewieften Vermittler kennt ihn auch die FDP-Fraktionspräsidentin im Zürcher Kantonsrat, die Finanzpolitikerin Beatrix Frey-Eigenmann. Stocker sei
bodenständig, gmögig, lösungsorientiert, aber man darf ihn nicht unterschätzen.
Gehe es etwa um unpopuläre Sparideen, lasse der Finanzdirektor anderen den Vortritt. So habe sie das als frühere Präsidentin der Finanzkommission erlebt.
Wenn sich jemand anders unbeliebt machen kann an seiner Stelle, dann lässt er das so geschehen.
Eine gute Portion Bauernschleue bringe der Zürcher Finanzdirektor eben auch mit, was Ernst Stocker als Kompliment sieht.
Etwas Bauernschleue in der Politik ist immer nicht schlecht, dafür muss man sich nicht schämen. Ich glaube, das bringt einem weiter, aber vor allem bringt einem weiter, wenn man klug verhandeln kann, Lösungen finden.
Verhandlungsgeschick bewies Stocker etwa beim Ringen um die Unternehmenssteuerreform. Eigens für seinen Kanton holte er einen Steuerabzug raus, der für manche Zürcher Firmen wichtig ist. Mit seinem Kampf für die Reform stellte er sich allerdings gegen namhafte Exponenten aus der eigenen Partei. Ähnlich ist die Lage bei der Begrenzungsinitiative der SVP. Da trägt Stocker die Position der Zürcher Regierung mit. Sie lehnt die Initiative ab. Stocker ist Exekutivpolitiker durch und durch. Er sucht die Lösung, nicht die Konfrontation. Und auch wenn viele finden, damit passe er nicht recht zu seiner Partei, der Zürcher SVP, Stocker sagt:
Wir haben unsere Auseinandersetzungen, aber ich fühle mich sehr stark getragen von der Kantonalpartei. Und von dem her habe ich eigentlich diesbezüglich keine Probleme.
Viermal sei er mittlerweile von seiner Partei für das Regierungsamt nominiert worden. Zuerst übrigens unter dem damaligen Zürcher SVP-Kantonalpräsidenten Alfred Heer, wie Stocker ausdrücklich in Erinnerung ruft. Heer bewirbt sich derzeit als Präsident der Mutterpartei, nicht nur zur Freude von SVP-Doyen Christoph Blocher. Aber das scheint Ernst Stocker nicht zu kümmern. Offen rührt er die Werbetrommel für Heer.
Ja, ich kenne Freddy Heer, wie wir ihm in Zürich sagen, sehr gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass er ein guter Präsident ist und wäre, weil er ist unheimlich begabt, wird unterschätzt. Und das ist immer etwas Gutes. Das ist auch ein bisschen eine Bauernschleue, wenn man unterschätzt wird.
Das klingt schon fast, als spräche Stocker auch aus eigener Erfahrung. Ob unterschätzt oder nicht, Stocker möchte Zürcher Finanzdirektor bleiben, auch wenn verschiedene Stimmen ihn immer wieder als chancenreichen Zürcher SVP-Ständeratskandidaten ins Spiel bringen. Doch Stocker winkt ab. Und falls der 64-Jährige wider Erwarten jedoch noch Ambitionen für Bundesbern anmelden würde, Man könnte hinterher immer noch sagen, man habe ihn unterschätzt.
Kristallklares Wasser, Massagen am Strand und scharfes Essen. So kennen wir Thailand vor allem. Thailand hat aber auch eine andere Seite. Im Süden des Landes kämpfen Separatisten für die Unabhängigkeit der drei südlichen Provinzen an der Grenze zu Malaysia. Das Gebiet war einst ein Sultanat und hat eine überwiegend malaiische, muslimische Bevölkerung, im Gegensatz zum mehrheitlich buddhistischen Rest von Thailand. Anfang des letzten Jahrhunderts wurden die südlichen Provinzen zu Thailand geschlagen. Die offizielle Sprache ist seither auch dort thailändisch, auch in den Schulen. Viele fühlen sich deshalb ihrer kulturellen Identität beraubt. Karin Wenger aus dem Süden von Thailand.
Es ist Pausenzeit im Thammavitya-Gymnasium. Eine Gruppe 16-Jähriger sitzt auf dem Schulhof. Die Mädchen tragen lange weiße Kopftücher und lose schwarze Gewänder. Untereinander sprechen sie Chavi, eine Dialektform von Malaysisch. Wir fühlen uns als muslimische Malaien, haben aber einen thailändischen Pass. Wir wollen unseren eigenen Staat, nur dann können wir ein wirklich islamisches Leben nach der Scharia, dem islamischen Recht führen und unsere Sprache sprechen, sagen die Mädchen. 4.000 Mädchen und 2.000 Knaben gehen ins Thammavitya-Gymnasium, eines der besten Gymnasien in den muslimischen Provinzen von Südthailand. Im offiziellen Schulprogramm am Morgen wird auf Anweisung der Zentralregierung thailändisch gesprochen. Am Nachmittag werden die Schülerinnen und Schüler auf Malaysisch und Arabisch in islamischen Fächern unterrichtet. Für Schulleiter Abdulrahman Tupa ist das seine friedliche Form des Widerstands. Denn auch seine Schule bleibe nicht vom Konflikt verschont. Manchmal durchsuchen Soldaten unsere Schule, weil sie glauben, dass sich Separatisten hier verstecken. 10 unserer Lehrer sind bereits im Konflikt erschossen worden. Ich lehre den Schülerinnen und Schülern ihre Sprache und ihre Religion, damit ihre Identität von Bangkok nicht ausgelöscht wird. 1909 wurden die drei südlichen Provinzen an der Grenze zu Malaysia im britisch-siamesischen Staatsvertrag zu Thailand geschlagen. Obwohl in diesen Gebieten mehr als 80% der Bevölkerung Chavi sprechende malaiische Muslime sind, wurde Thailändisch als Amts- und Schulsprache eingeführt und die Scharia, das islamische Rechtssystem, abgeschafft. Diese Assimilierungsversuche führten zu Widerstand in der Bevölkerung, zuerst friedlichem und bald auch bewaffnetem. In der kleinen Moschee der Haji Sulong Stiftung ruft der Muezzin zum Mittagsgebet. Haji Sulong war ein vielbeachteter islamischer Gelehrter der Südprovinz Pattani. Seine 7 Forderungen an die Zentralregierung in Bangkok dienen bis heute den Separatisten als ideologische Basis. Dazu gehörte, dass Chavi Amts- und Schulsprache wird, 80% der Verwaltung aus Muslimen bestehen soll und islamische Gerichte wieder zugelassen werden. Haji Sulong verschwand 1954. Sein Enkel Chaturong Yamsopa ist sicher, dass sein Großvater von der Regierung umgebracht wurde. Haji Sulongs Forderungen wurden bis heute nicht erfüllt, doch Gültigkeit hätten sie noch immer, sagt sein Enkel.
For me, the land is not important. Personally, again.
Für mich ist es nicht wichtig, ob wir unser eigenes Land haben oder nicht. Wichtig ist, dass wir über die Wirtschaft, die Bildung, unsere Identität und unsere eigenen politischen Führer bestimmen können. Nur so sind wir frei. Doch statt den Muslimen mehr Autonomierechte zuzugestehen, schickte die Zentralregierung die Armee in den Süden und verhängte das Kriegsrecht. Seit der Konflikt vor 16 Jahren erneut entflammte, starben mehr als 7.000 Menschen. Diese Woche nun setzten sich die Konfliktparteien nach langem wieder zu Friedensverhandlungen an einen Tisch. Das stimmt auch Haji Sulongs Enkel hoffnungsvoll.
I have a hope. I think it's better than armed.
Sprechen ist besser als kämpfen, sagt er. Nur eine politische Lösung könne im Süden von Thailand Frieden bringen. Doch das könnte noch Jahre oder Jahrzehnte dauern, glaubt der Muslim Chaturong Yamsopa.
Karin Wenger hat aus Südthailand berichtet fürs Rendezvous. Die Zeit, es ist gleich 13 Uhr. Eine nachhaltige Finanzindustrie, ist das möglich? Die Großbank UBS will grün werden. Wir fragen nach bei Marc Lehmann, sind der Chef Nachhaltigkeit beim weltgrößten Vermögensverwalter UBS und der CEO der Alternativen Bank Schweiz. Das Tagesgespräch hier im ersten und vierten nach den Schlagzeilen mit Annik Wangler.
In der Schweiz ist eine erste Person am Coronavirus gestorben. Die 74-jährige Frau starb in der Watz im Universitätsspital Lausanne. Das teilte der Kanton mit. Die Frau sei eine Hochrisikopatientin gewesen und habe an einer chronischen Krankheit gelitten. Der Nationalrat hat ein vom Bundesrat vorgelegtes Gesetz zum Schutz von Whistleblowern abgelehnt, zum zweiten Mal. Es sei zu kompliziert und biete keinen Kündigungsschutz, begründete der Nationalrat. Justizministerin Karin Keller-Sutter bedauert das Nein, weil Whistleblower damit bis auf Weiteres weitgehend rechtlich ungeschützt blieben. Mögliche Kriegsverbrechen in Afghanistan dürfen untersucht werden. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat es der Anklage erlaubt, gegen die Taliban, die afghanische Regierungsarmee und die US-Streitkräfte zu ermitteln. Es geht um mögliche Kriegsverbrechen ab dem Jahr 2003.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.